Es wundert mich, dass es Menschen gibt, die Geld bei mir vermuten. Angefangen hat es mit dem Taschendieb. Mit dem Taschendieb hat's angefangen. Ich stand am Opernhaus und wartete auf die Straßenbahn, um zu meiner Cousine Johanna zu fahren. An der Haltestelle drängte ich nicht mit. Ich habe Zeit in Hülle und Fülle. Und was man hat, soll man auch mit Bewusstsein genießen. Während ich wartend stand und genoss, fühlte ich auf einmal eine Hand in meiner Tasche krabbeln. Ich griff nach der Hand und hielt sie fest am Gelenk. Ein Mann in mittleren Jahren wollte mich meiner Schätze berauben. Der arme Kerl. Ich saß nur noch mit einer Knipskarte, mit einer freien Fahrt, und die befand sich in meiner anderen Tasche. »Gehen Sie langsam, rennen Sie nicht«, sagte ich dem Mann. »In Ihrem Beruf muss man Aufsehen vermeiden.« Ich ließ sein Handgelenk los. Wie besessen rannte er über den Rudolfplatz, ein Anfänger wahrscheinlich, ein Amateur. Ich fühlte mich geschmeichelt, dass der Mann mich bestehlenswert gefunden hatte. Während ich mich noch über den Taschendieb freute, fuhr die Bahn fort und ich wurde kraftvoll und leutselig auf die Schulter geklopft. Es war mein Vetter Magnesius. Er ist ein berüchtigter Schulterklopfer. »Komm mit, ein Glas Bier trinken«, sagte er, und wir gingen in die nächste Wirtschaft. Ich war erstaunt über Magnesius' Großzügigkeit. Zwar gibt er gern, aber nur sich selbst. Überall auf der Welt habe ich Verwandte. Ich habe auch Verwandte, die Geld haben, aber die meiden mich wie eine Pestbazille. Armut ist nicht nur eine Schande, sondern auch die einzige Schande. Als Millionär kann ich ruhig auch mal im Zuchthaus gesessen haben, ohne an gesellschaftlicher Achtung einzubüßen. »Du hättest ihn nicht laufen lassen dürfen«, sagte Magnesius. »Du lieber Himmel, warum sollte ich den Mann nicht laufen lassen? Seit ich denken kann, sind überall auf der Welt Menschen damit beschäftigt, mich zu vernichten. Kriege denken sie sich für mich aus, wirtschaftliche und politische Katastrophen, kleine Bomben, große Bomben, Atombomben, Superatombomben, Todesstrahlen, Giftgase und andere Schweinereien. Alles für mich. Und da soll ich einen biederen kleinen Taschendieb böse und gefährlich finden? Ich kann höchstens ein schlechtes Gewissen haben, weil ich den Mann enttäuschen musste. Magnesius findet meine Moral bedenklich. Aber das hat er von jeher getan. An die Allgemeinheit hast du zu denken, Ferdinand, an das Wohl der Allgemeinheit. Wo kämen wir hin, Ferdinand, wenn jeder so dächte wie du? Wo käme Magnesius hin? Wenn er von Allgemeinheit spricht, meint er sich. Er ist ein netter Mensch und sich selbst das All. Almosen gibt er prinzipiell nicht, zweifellos hat er recht. Wenn reiche Leute gebefreudig wären, wären sie nicht reich. Ich glaube, augenblicklich handelt Magnesium mit Schrott. Soldat ist er nicht gewesen und fühlt sich nun als Pazifist, Antimilitarist und Märtyrer, wie es gerade gewünscht wird. Magnesius gehört zu jenen breitgesäßigen Männern, die gefeit sind. Wo sie sind, fallen keine Bomben. Schiffe, auf denen sie fahren, gehen nicht unter. Züge, in denen sie sitzen, entgleisen nicht. Zumindest bleibt der Waggon, in dem sie sich befinden, unbeschädigt. Die jeweils herrschende Weltanschauung passt sich ihnen an. Geld haben sie immer und zu essen haben sie auch immer. Intelligent ist Magnesius nicht. Meine Cousine Johanna findet ihn sogar dumm. »Oh, Ferdinand«, sagte sie, »ich verstehe es nicht. Er ist dumm wie ein Politiker oder ein Kaninchen. Aber nach 5 weiteren Kriegen wird er aus Bombenkratern Speiseöl und Schinkenspeck gewinnen. Nach der hunderttausendsten Währungsreform wird er sofort wieder taufrisches Geld haben. Er wird mit Gespenstern Geschäfte machen, wenn keine Menschen mehr da sind. Er wird, natürlich wird er, gerade weil er nicht intelligent ist. Deutschland soll umerzogen werden zur Demokratie. Wann hätte je Erziehung ein gewünschtes Resultat gehabt? Als ich aus der Gefangenschaft nach Deutschland kam, war ich noch immer keine Privatperson. Ich war noch immer nicht Herr Timpe, Ferdinand Timpe. Ich war ein Heimkehrer. Ich war wieder einmal abgestempelt. Ich war Heimkehrer. Ehrlich gesagt, das Wort Heimkehrer widerstrebt mir. Es hat was von einer Markenbezeichnung für Teppichkehrmaschinen oder Staubsauger. Kehrer, Heimkehrer, der ideale Heimkehrer. Das Wort hat auch was, das nach Heim riecht und nach Betreuung. Heim für Obdachlose, Heim für gefallene Mädchen, Heim für entlassene Sträflinge, Heim für verwahrloste Kinder. Bei allem, was mit Heim zu tun hat, sind die Außenstehenden und Gründenden meistens sehr gerührt über sich selbst. Die Opfer, die drin sitzen, müssen entweder die Rolle des undankbaren Objekts spielen oder an Leib und Seele kastriert sein. Das einzig Vernünftige, das die Gerührten geben könnten, wäre Geld, und das geben sie nicht. Natürlich tun die Menschen mir leid, die ihre Wohnungen verloren haben. Ich gönne jedem seinen eigenen Marmorpalast. Mich selbst haben materielle Verluste nie stark getroffen. Krankheiten fürchte ich und den Verlust von Menschen, die in meinem Herzen Wurzeln schlugen. Und manchmal fürchte ich, mein Herz sei unfruchtbarer Boden geworden, in den nichts und niemand mehr Wurzeln schlagen kann. Soeben besuchte mich Lilly und störte mich. Das Angenehmste an der Arbeit sind doch immer noch die Unterbrechungen. Lilly ist das Opfer schöner Füße. Sie studierte Chemie und verdient sich nebenbei Geld mit Pulloverstricken und Schreibarbeiten. Lilly kommt manchmal zu mir, wenn sie unglücklich ist. Heute hatte sie vergeblich auf einen Konrad gewartet. Lilly wartet oft vergeblich. Sie ist ein gutes, fleißiges Mädchen, aber leider ist sie das Opfer ihrer Füße geworden. Lilly ist nicht hässlich, sie ist nur unscheinbar. Ihr Anblick lässt die Männer nicht aufmerken und Stielaugen bekommen, aber sie hat auffallend schöne Füße. Schöne Mädchenfüße sind selten. Irgendjemand hat das Lilly mal gesagt. Mädchen mit schönen Augen, Haaren, Lippen, Schmuck und schönen Kleidern haben's leicht. Ihre Vorzüge sind jederzeit sichtbar. Was aber bleibt einem Mädchen mit schönen Füßen an Möglichkeiten? Es kann ins Strandbad gehen, aber der Sommer ist kurz und Sonnentage sind selten. Das Mädchen kann in den Straßenbahnen nicht die Schuhe ablegen und in keinem Café kann es die nackten Füße auf den Tisch legen, ohne Unannehmlichkeiten ausgesetzt zu sein. Lilly ist keine kraftvolle und souveräne Natur. Sie erzeugt Schwierigkeiten und Missklänge am laufenden Band. Sie ist intelligent und sogar einsichtig, aber sie ist immer wieder bereit, ihren Verstand im wahren Sinn des Wortes mit Füßen zu treten, mit schönen Füßen. Lilly kam zu mir und weinte wegen Konrad. Unglückliche Mädchen reden leicht etwas wirr. Ich kam nicht recht dahinter, ob Konrad zu wild geworden oder zu kühl geblieben war. Jedenfalls war er heute nicht gekommen und sie hatte sich wieder einmal krank gewartet. Alle ihre Minderwertigkeitsgefühle bezieht Lilly von ihren armen Kleidern und ihr ganzes Selbstbewusstsein von ihren Füßen. Ich wünsche ihr 3 Hühneraugen und einen Hermelinpelz. Heute muss ich zu Johanna. Ferdinand hat sie neulich zu mir gesagt. An die Bande des Blutes glaube ich nicht. Und ich weiß auch noch immer nicht, durch welche Kreuz- und Querverbindungen wir nun eigentlich verwandt sind. Aber auf die Dauer bist du mein einziger, wahrer, uneigennütziger Freund und mein seelischer Halt. Ich weiß auch nicht, wie oft Johanna verheiratet war. Sie ist immer sehr gern geheiratet worden und hat zumindest vorübergehend eine unbestimmbare Anzahl von Männern glücklich gemacht. Johanna glaubt daran, dass es im Leben einer Frau nur einmal eine wahre große Liebe gebe. Sie ist jedes Mal von Neuem felsenfest davon überzeugt, zum ersten Mal diese einzige wahre große Liebe zu erleben. Ohne Rücksicht auf ihre makellosen Verwandten verliebte Johanna sich in einen Löwenbändiger. Keine moralische und keine physische Kraft ist imstande, Johanna von einem Mann loszureißen, in den sie gerade verliebt ist. Selbstverständlich erwiderte der Löwenbändiger Johannas Liebe, etwas anderes wäre ihm auch gar nicht übrig geblieben. Johanna ist so. Sie bändigte den Löwenbändiger und der Löwenbändiger bändigte seine Löwen. Die Affäre mit dem Löwenbändiger wurde von Elfriede als Verworfenheit und soziale Entgleisung angesehen. Obwohl Elfriede wissen müsste, dass unsere Familie keinen Anspruch auf gesellschaftliche Exklusivität machen kann. Einmal ging die Sache mit dem Löwenbändiger sanft zu Ende. Mit seinem Zirkus war der Löwenbändiger weitergewandert. Seit Ende des Krieges hat Johanna eine Leihbibliothek und übersetzt für einen süddeutschen Verlag italienische Kriminalromane ins Deutsche. Sie hat von jeher eine vielseitige Art gehabt, sich durchs Leben zu schlagen. Hinter ihrem Ladenlokal hat Johanna ein kleines Wohn-Schlafzimmer. In diesem Zimmer pflegte neuerdings Herr Peipel herumzusitzen. Albert Theodor Peipel, Hersteller und Erfinder der Peipel-Nudeln. Ein gereifter Mann mit Bauchansatz und dunklen Quellaugen. Johanna begann, ihr Haar sanft und glatt gescheitelt zu tragen und eine Mischung aus Muse und hilfsbedürftiger Lilie darzustellen. Muse ist sie, weil Herr Peipel dichtet. Er dichtet Verse für seine Nudeln. Ungefähr so. Peipels Nudeln sind die besten, alltags und bei frohen Festen. Oder Peipels Nudeln machen froh, heißer, heißer Holdrio. Peipels literarische Produktion ist verständlich, warmherzig und volksnah. Nichts von Surrealismus, nichts von Existenzialismus, nichts von ätzender Satire. Johanna findet, Herr Peipel habe den seltenen Zauber eines schlichten Gemüts und Seelentiefen, ohne die sie nun nicht mehr auskommen können. Heute Morgen erhielt ich eine Postkarte von Johanna. Ich solle sofort zu ihr kommen. Johanna empfängt mich mit sprühender Freude. Sie ist verändert, auch ihr kleines Zimmer ist verändert. Die Veränderung im Zimmer rührt von einem netten kleinen Radio her. Ich weiß, dass sich Johanna seit langem ein Radio wünscht. Woher hast du das Radio, Johanna? Johanna streichelt das Radio. Woher soll ich es haben, Ferdinand? Von Meta, Meta Kolbe. Ich bin erstaunt. Fräulein Meta Kolbe ist eine langjährige Freundin von Johanna. Die Beziehung ist dauerhaft, da sie sich auf gegenseitige Abneigung gründet. Jede Zuneigung ist subtilen Schwankungen unterworfen. Abneigungen sind handfest und stabil. Meta Kolbe ist Hausbesitzerin, älter als Johanna, blonder Typ einer alternden Wagner-Sängerin um die Jahrhundertwende, von einwandfreiem Lebenswandel und begierig zu heiraten. Man merkt das daran, dass sie immer sagt, ich möchte mit keiner verheirateten Frau tauschen. Fräulein Kolbe fühlt sich zu Johanna hingezogen. Sie findet Johanna lasterhaft und wartet fasziniert auf den Augenblick, an dem sich Johannas lockere Lebensauffassung bitter rächen wird. Wo ist eigentlich Herr Peipel? Die Dämmerstunde war stets die Stunde Peipels. Ist Herr Peipel nicht da? Frage ich Johanna, obwohl ich ja sehe, dass er nicht da ist. Ach Gott, das Radio ist mir lieber, antwortet Johanna. Obwohl mir sogar ein Radio ohne Röhren lieber wäre als Herr Peipel, bleibt Johanna mir unverständlich. Wann heiratet ihr? Frage ich Johanna. Überhaupt nicht, sagt Johanna. Den Gedanken daran habe ich aufgegeben. Das Radio ist mir lieber. Ich frage, was Peipel mit dem Radio zu tun habe. Alles, antwortet Johanna. Ich habe ihn eingetauscht gegen das Radio. Ich habe ihn abgetreten an Meta Kolbe. Dafür habe ich von Meta Kolbe das Radio bekommen. Ich habe ihn scharf auf die Häuser der Kolbe gemacht, erzählt mir Johanna. Dichtende Nudelfabrikanten sind eiserne Geschäftsleute und scharf auf Grundbesitz. Ich habe ihnen auch sonst die Kolbe schmackhaft gemacht. Ich habe sie umgedichtet. Vorhin war er hier und ich habe ihn zu ihr geschickt und gesagt, ich hätte meine Zigarettenspitze bei der Kolbe vergessen. Ja, aber wird er bleiben? Ach, wird er nicht zu dir zurück? Ach, Johanna sieht mich strahlend an. Ach, Ferdinand, innerhalb einer halben Stunde hat die Kolbe mich so madig gemacht, dass Peipel alle ernsteren Absichten auf mich vergehen. Glaube mir nur, sie wird es schaffen. Es liegt ihr auch daran, dass Anton nicht durch Peipel gestört wird. Wer ist Anton? Johanna lächelt verträumt. Es scheint ihr unvorstellbar, dass irgendein Mensch auf dieser Welt Anton nicht kennt und beim bloßen Anhören seines Namens nicht gut und glücklich wird. Vielleicht ist er die erste große Liebe von Johanna. Liebezahl ist ein elastischer Mann zwischen 30 und 50 mit einer karnevalistischen blonden Glatze und blauen Kinderaugen. An Johannas Laden schließt sich außer ihrem Zimmer noch ein Zimmer an und in diesem Zimmer hat Liebezahl sein Unternehmen. Es ist jetzt nur noch ein kleines Zweitunternehmen. Liebezahl hat bereits irgendwo in der Stadt größere Geschäftsräume zur Verfügung. Liebezahl kann nichts und somit alles. Der Liebezahlsche Geschäftsprospekt trägt ungefähr folgenden Wortlaut: Vertrauter der Sterne und des magischen Alls, Kosmobiologisches Institut, Deuter der Träume, Graphologie, Chiromanie, Wissenschaft und Magie. Das Unterbewusstsein kann gehoben werden. Glück in der Liebe ist jedem beschieden. Er muss nur wissen, wie. Das Geld liegt auf der Straße. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit ans Licht ziehen. Kein Mensch muss stottern. Der Weg zum Erfolg. Liebezahl stellt Horoskope, liest aus der Hand, pendelt, legt Karten, verkauft glücksbringende Amulette und betreibt Fußpflege. Durch zügige Einfälle erweitert er sein Unternehmen immer mehr. Kürzlich erst hat er eine Abteilung Farbfreude eröffnet. Die Abteilung besteht aus einem kleinen, hell getünchten Zimmer. An den Wänden befinden sich Inschriften. Finde die Farbe deiner Seele. Erkenne dich durch Farbe. Sei glücklich durch Farbe. Nenne mir deine Farbe und ich sage dir, wer du bist. Gesund durch Farbe. Liebezahl hat 15 handtuchgroße Pappstücke in 15 verschiedenen Farben streichen lassen. Seine Betriebsunkosten sind immer gering. Es wäre mir interessant, gnädige Frau, einmal Ihre Farbe kennenzulernen, sagt er zu einer Dame, die wegen eines Hühnerauges oder einer okkulten Frage zu ihm kommt. Die Dame wird in ein kleines Zimmerchen gesetzt und in einen bequemen Sessel. Lehnen Sie sich zurück, gnädige Frau, sagt Liebezahl. Lockern Sie Ihre Gelenke, seien Sie vollkommen entspannt. Liebezahl hängt an einen Wandnagel ein Stück gelbe Pappe auf, das die Dame minutenlang anstarren muss. Es folgen rote, blaue, grüne, braune, rosa, violette Pappstücke. Die Dame starrt. Versenken Sie sich, gnädige Frau. Die Dame versenkt sich. Hochinteressant, gnädige Frau. Sie sind ein hochinteressanter Typ. Ich glaube, ich weiß jetzt Bescheid über Sie. Die Dame möchte ebenfalls über sich Bescheid wissen. Bei welcher Farbe empfanden Sie etwas Angenehmes, gnädige Frau? Welche Farbe regt Sie am meisten an? Sie sind ein Nervenmensch, ein ganz seltener, ausgeprägter Orangetyp. Sie müssen mehr Grün sehen. 3-mal die Woche, 5 Minuten Nutengrün. Liebezahl hat bereits 40 feste Abonnentinnen. Damen, die zu einer Festlichkeit wollen, kommen vorher zur Liebezahl, um 10 Minuten gelb oder rosa zu sehen und um entspannt oder angeregt zu sein. Andere kommen nach häuslichem Ärger und sehen blau, um ihre Nerven zu beruhigen. Eine resolute Geschäftsfrau kommt 5-mal in der Woche, um rosa zu sehen und sich dadurch zu einem jugendlich sanften Lächeln verhelfen zu lassen. Sie behauptet, seit dem Rosasehen weitaus besser mit ihrer Kundschaft umgehen zu können. Die Gattin eines mittleren Postbeamten versichert, bereits nach dem 3. Bordeaux-Rotsehen die Liebe ihres Mannes zurückgewonnen zu haben. Durch mehrfaches Gelbsehen fühlt sich eine Gewerbelehrerin von Depressionen und nervösen Magenschwerten befreit. 8 Männer, darunter ein Delikatesswarenhändler, ein Münzfabrikant und ein Barkellner, gehören ebenfalls schon zur Liebeszahls überzeugter Farbkundschaft. Auch ich gehöre dazu. Als ich gestern bei Liebezahl war, sagte ich, lass mich mal ein bisschen orangerot sehen und allein sein. Liebezahl entfernte die Gewerbelehrerin, die gerade gelb sah. Zu viel Gelb tut Ihnen heute gar nicht gut, sagte Liebezahl. Er führte mich ins Zimmer. Komm, Ferdinand, orange-rot wird angenehm für dich sein. Ich habe jetzt übrigens auch ein sehr schönes Olivgrün. Mich störte nur der Gedanke an die Gewerbelehrerin, die im Gelbsehen unterbrochen worden war. Macht nichts, sagte Liebezahl, macht gar nichts. Ich will sie los sein. Sie fängt an, aus dem Farbsehen eine Weltanschauung zu machen und meinen Ruf als Retter der gesamten Menschheit zu verbreiten. Ich fand, Propaganda könne nicht schaden. Übertriebene Propaganda kann wohl schaden, sagte Liebezahl, und übertriebener Erfolg ist nicht gesund. Liebezahl verfügt zwar über eine Anzahl männlicher und weiblicher Angestellter, aber denen fehlt es an der Liebezahlschen Fantasie und Überzeugungskraft. Er ist die Seele seines Unternehmens und er kann sich nur selten eine halbe Stunde Ruhe gönnen. Liebezahl gegenüber wohnen 3 Ärzte gemeinsam in einem Haus. Ein Neurologe, ein Magen- und Darmspezialist und ein Orthopäde. Selten betritt ein Patient das Haus. Von ihrem Fenster aus können die 3 Ärzte die Rat- und Hilfesuchenden zu Liebezahl strömen sehen. Aus Menschenfreundlichkeit und weil ihm für seine Gesundheit nichts zu teuer ist, hat Liebezahl sich neulich eines leichten Darmkatars wegen in die Behandlung des Magenspezialisten begeben. Eine ältere Farbseherin, die nach 3-maligem Violettsehen versucht hatte, Liebezahl an den Haaren zu reißen und ihn zu küssen, hatte er dem Neurologen als Patientin zugewiesen. Auch für den Orthopäden sorgt er von Zeit zu Zeit. Die Ärzte beginnen Liebezahl als Nachbarn zu schätzen. Der Darmspezialist hat vor ein paar Tagen ein Fläschchen Steinbock-Parfum für eine bekannte Dame gekauft und behauptet, Liebezahl verstehe mehr als der Neurologe. Der Neurologe wiederum hat sich abfällig über den Orthopäden geäußert und sich von Liebezahl einen eingewachsenen Nagel behandeln lassen. Seit er die Violettseherin als Patientin hat, kann er sich endlich wieder mal etwas leisten. Ich hätte ja nie geglaubt, dass es so schwer sein würde, ein normales weibliches Wesen an den Mann zu bringen. Seit nahezu einem Jahr bin ich intensiv und resultatlos damit beschäftigt, für meine Braut Luise einen netten, soliden Ehemann zu finden. Man könnte den Standpunkt einnehmen, dass Luise keinen Bräutigam braucht, da sie ja bereits einen hat, nämlich mich. Aber das ist es gerade. Leider hat Luise mich. Hätte Luise mich nicht, ich würde nicht so verzweifelt nach einem Mann für sie suchen. Luise ist ein gutes Mädchen und ich habe nichts gegen sie, aber ihre Gegenwart wirkt irgendwie bedrückend auf mich. Ich habe mich mehrfach geprüft und bin zu der Feststellung gekommen, dass dieses Gefühl der Bedrückung keine Liebe ist und keine Voraussetzung für eine Ehe, noch nicht einmal für eine unglückliche. Ich könnte das Luise ja sagen, ich könnte, aber ich kann nicht. Denn 3 Gegenstände hat Luise mit opfervoller Beharrlichkeit durch den Krieg gerettet. Eine Backröhre, ein elektrisches Bügeleisen und mich. Alle 3 Gegenstände sind mitgenommen durch die Zeit und mehr oder weniger lädiert. Doch Luise hängt an allen 3 Gegenständen mit verbissener Treue. Am liebsten ist ihr die Backröhre, aber gleich danach komme ich, noch vor dem Bügeleisen. Also, es fällt mir oft schwer, mich Luisens Familienleben einzufügen. Heute Morgen bin ich so menschenmüde, dass ich am liebsten gar nicht mehr aufstehen möchte. Ich möchte einmal ganz und gar allein sein. Wenn man kein Geld hat und keine Wohnung, kann man noch nicht mal halbwegs allein sein. Als Soldat war ich nie allein, in der Gefangenschaft war ich nie allein. Und als kümmerlicher Heimkehrer war ich erst recht nie allein. Ich lebe in einer Familiengemeinschaft und ich möchte einmal, nur ein einziges Mal und nur für kurze Zeit in keiner Gemeinschaft mehr leben. In keiner Familiengemeinschaft, in keiner Notgemeinschaft, in keiner Volksgemeinschaft, in keiner Berufsgemeinschaft, in keiner Ehegemeinschaft. In überhaupt keiner Gemeinschaft. Und eines Abends saß ich auf einer Bank an der Mosel. Neben mir auf der Bank saß ein Mädchen, das nicht über mich lachte. Es hieß Luise und trug ein geblümtes Kleid. Ich sprach mit dem Mädchen Luise und das Mädchen Luise sprach mit mir. Ich war matt und stumpf und hatte keine Lust zu küssen. Dass ich nicht küsste, rechnete mir das Mädchen Luise hoch an. Ich weiß nicht, von welchem Zeitpunkt an Luise mich als ihren Verlobten betrachtete. Ja, und dann saß ich bei Luisens Eltern am Kaffeetisch und war verlobt. Ich konnte das gar nicht begreifen, warum diese fremden Leute überhaupt Wert auf mich legten und nett zu mir waren. Ich wäre gern fortgelaufen, aber ich mochte niemanden kränken. Ich dachte auch, es ist ja alles egal. Sag ja zu allem, wie du es gelernt hast. Bald gehst du fort und bald wirst du tot sein. Mein Schwiegervater war ein älterer Herr von leicht gerupftem Aussehen, mit matter, gelblicher Stirn und flinken kleinen Augen. Er nannte mich braver Vaterlandsverteidiger. Er sagte, wir Männer und wir leben in einer großen Zeit. Er ist ein mittlerer Beamter. Ich weiß nicht, wann man aufhört, ein mittlerer Beamter zu sein und wann man anfängt, ein höherer Beamter zu sein und ob ein höherer Beamter mehr oder weniger ist als ein hoher Beamter. Er hieß Leo Klatte und ist vorgestern entnazifiziert worden. Das Ergebnis soll heute gefeiert werden. Eingestuft als Mitläufer, erzählte er mir stolz. Wer mag wohl das Wort eingestuft erfunden haben? ob es den Ehrgeiz eines stolzen deutschen Mannes befriedigen kann, ein eingestufter Mitläufer gewesen zu sein? Geld jedenfalls ist anspruchsvoller als die anspruchsvollste Geliebte. Es will nicht als Mittel zum Zweck. Es will um seiner selbst willen geliebt werden. Es verlangt Hingabe und Treue, denn sonst bleibt es nicht. Jede Liebe erfordert Talent, auch die Liebe zum Geld. Ich werde es nie zu Geld bringen und damit muss ich mich abfinden. Ich habe immer einen schlechten Eindruck gemacht, wenn ich erzählte, dass mir von Kind an die Neigung zu irgendeinem bestimmten Beruf fehlte. Zirkusreiter wäre ich vielleicht gern geworden, aber dazu fehlten mir leider die Voraussetzungen. Es ist erstaunlich, wie viele Fähigkeiten man bei sich entdeckt, wenn man nur genügend nachdenkt. Ganz schlecht kann's mir eigentlich nie gehen. Vorurteilslosigkeit scheint mir ein sicheres Kapital. Und jetzt bin ich der freudige Ratgeber. Liebezahl hat mich für einige Zeit in seinem Unternehmen angestellt. Er hat jetzt unter anderem Abteilungen für Fußpflege, astrologische Amulette, Talismane, Parfums, Abteilungen für magische Stoffe, für Hellseher und Pendler und Traumdeuter, Abteilungen für Farbsehen, Astrologie, Chiromanie, Graphologie. Natürlich bin ich nicht die ideale Besetzung für einen solchen Posten, aber Liebezahl betrachtet mich als seinen Freund und er ist hilfreich zu seinen Freunden, soweit er das geschäftlich verantworten kann. Neben meinem Zimmer ist ein Raum mit einer Sekretärin und einem Haufen Nachschlagewerke. Den Prospekt, den Liebeszahl für mich machen ließ, konnte ich nicht verhindern. Ich bin demnach ein Wunder an Güte, Geduld, Erfahrung, Nächstenliebe, Einfühlungsvermögen, Seelenkenntnis, praktischem Menschenverstand, intelligent und Weltweisheit. Die ersten 14 Tage waren ruhig und ich zehrte hauptsächlich von der Kundschaft, die mir von den anderen Abteilungen zugewiesen wurden. Liebezahl hatte mir in mein Schreibtischfach eine Flasche Steinhäger und eine Rolle Pfefferminz gelegt. Durch den Steinhäger sollte ich mir Ruhe und Sicherheit und durch die Pfefferminze alkoholfreien Atem verschaffen. Ich erzählte Johanna von Lenchen. Lenchen kam zu mir ins Büro. Sie hat dunkelglänzendes Haar, ein kleines weißes Gesicht und einen traurigen Mund. Sie wirkte erstarrt. Zu den üblichen Ratsuchenden gehörte sie nicht. Sie brauchte wirklichen Rat. Es fiel mir schwer zu sprechen. Ich brauchte Zeit und Mühe, um sie aufzutauen. Lenchen kam geradewegs aus dem Gefängnis. Sie hatte dort einige Zeit gesessen, wegen Mordversuch oder Körperverletzung. Lenchen hatte eine gut bezahlte Sekretärinnenstelle gehabt nach dem Krieg. Ihre Eltern waren tot, ihr Bruder war mitsamt seinem Gut in Ostpreußen verschollen. Lenchen hatte eine kleine Wohnung in Köln, irgendwo im 4. Stock, bestehend aus einem Zimmer und einer Küche. Sie hatte einen Mann kennengelernt, der nett zu ihr war und ihr Leben friedlich und freundlich werden ließ. Eines Tages war eine entfernte Cousine namens Helga bei ihr aufgetaucht und hatte um kurze Aufnahme gebeten. Sie kam aus Berlin und hatte eine Stelle in einem Kölner Modegeschäft angenommen. Zimmer und Zuzugsgenehmigung würden ihr in einigen Tagen besorgt werden. In der ersten Woche herrschten überströmende Liebe und Eintracht. Lenchen freute sich sogar, als Helga noch eine weitere Woche blieb. In der dritten Woche freute sie sich nicht mehr. Der nette Mann begann, sich durch Helga gestört zu fühlen. Auch Lenchen wäre lieber wieder mit ihm alleine gewesen. Dann aber fand sie, dass mangelnde Hilfsbereitschaft in der heutigen Zeit doppelt hässlich ist. Weitere Wochen vergingen, ohne dass Helga fortzog. Lenchen begann, das fremde Wesen zaghaft zu hassen. Das Gefühl war ihr neu und erschreckend. Sie hatte noch nie einen Menschen wahrhaft gehasst. Helga beherrschte die Wohnung. Sie verfügte über Lenchens bescheidene Kosmetika, ihre Wäsche, ihren Kaffee, ihr Geld. Sie brachte Gäste mit. Sie meldete ihren Aufenthalt bei Lenchen auf dem Wohnungsamt an. Sie erzählte zwar täglich, dass sie gehen werde, aber sie ging nicht. Lenchen ließ den Hass in sich wachsen. Sie versuchte, gegen ihre Hassgefühle anzukämpfen. Sie fand sich selber minderwertig und gemein und zuweilen noch hassenswerter als die andere. Eines Tages hatte sie der Blonden 8 Schlaftabletten in Glühwein gegeben. Gestorben war die Blonde nicht, aber sie hatte 3 Tage ins Krankenhaus gemusst und Lenchen hatte unter einer hässlichen Anklage gestanden. Sie hatte sich ungeschickt verteidigt, sie hatte einen schlechten Eindruck vor Gericht gemacht, während die Blonde sehr edel, sehr lieb, sehr sympathisch gewirkt hatte. Bis zum heutigen Tag weiß Lenchen nicht genau, warum sie das mit den Tabletten gemacht hat. Vielleicht hatte sie nur gehofft, die Lästige werde krank werden und wenigstens vorübergehend verschwinden. Sie war ins Gefängnis gekommen, sie hatte ihre Stellung verloren und in ihrer Wohnung war kein Platz mehr für sie. Da hauste jetzt die Feindin mit einer lebenslustigen Kollegin. Lenchen kam zu mir, als sie noch 5 Mark besaß. Auf einem Schild hatte sie das Wort Ratgeber gelesen. Zuerst hatte sie nur fragen wollen, ob ich ihr eine neue Stelle vermitteln könne. Und dann hatte sie mir stockend und ein wenig wirr die Geschichte ihrer Entgleisung erzählt. Es ist mir gelungen, sie für eine Woche bei Fräulein Kuckuck, der Graphologin, unterzubringen. Johanna wollte zu Magnesius gehen. Er sollte das Lenchen als Sekretärin einstellen, ihr ein Zimmer verschaffen und später durch einen Rechtsanwalt die Blonde aus der Wohnung entfernen lassen. Magnesius ist hart gesotten, aber Johanna hat ihn schon mehrmals wider allen Erwarten weichgeknetet. Nur in diesem Fall zweifelte ich an Johannas Chancen. Gerade Magnesius würde das kalte Grauen vor so einer Mörderin packen. Magnesius ist ja selber ein halber Mörder. Mindestens, sagte Johanna. Was meinst du, Ferdinand, wie oft der schon einem Konkurrenten die Pest an den Hals gewünscht hat und um wie viel lieber er einen, der sich nicht von ihm übers Ohr hauen lässt, tot als lebendig sehen würde? Daran zweifelte ich nicht. Aber zwischen Wunsch und Tat liegt ein weiter und entscheidender Weg. Im Grunde genommen bist du selbst ein Massenmörder, behauptete Johanna und verteilte den Rest Weinbrand in unsere Gläser. Stell dir mal vor, Ferdinand, du hättest einen Knopf. Sobald du willst, dass irgendein Mensch auf der Welt stirbt, brauchst du nur diesen Knopf zu drücken. Und der betreffende Mensch fällt sofort tot um. Ohne Schmerzen zu haben, ohne zu leiden, ohne noch einen einzigen Atemzug zu tun und Piep zu machen. Ich sagte Johanna, dass ich nicht auf diesen Knopf drücken würde. Natürlich würdest du drücken, Ferdinand, natürlich würdest du. Und wie du drücken würdest. Vielleicht hättest du beim ersten Mal noch Hemmungen, aber dann würdest du dich daran gewöhnen. Du würdest jetzt eben mal auf den Knopf drücken und deinem Lenchen wäre geholfen. Während der Lektüre einer einzigen Zeitung würdest du mindestens 20 Mal auf den Knopf drücken. Du würdest schmalzige Redakteure, verbohrte Richter, tückische, verleumderische Weiber, Tierquäler, Politiker aller Richtungen, Atomforscher, Waffenlieferanten, Leuteschinder und Kriegshetzer ausrotten. Mit dem Knopf würdest du sie umbringen. Du mordest nur nicht, weil es verboten ist, weil du bestraft werden könntest, weil es schwierig ist und die Ausführung dich anwidern würde. Aber mit meinem Knopf würdest du die Leute ganz unverbindlich, ganz unpersönlich umbringen. Du würdest sie noch nicht mal ermorden, du würdest sie nur von der Erde entfernen. Ferdinand, ich will dir beibringen, dass du nur es den äußeren Umständen verdankst, wenn du nicht ein viel besserer Mörder bist als dein Lenchen. Du hast es gar nicht nötig, ihr gegenüber salbungsvoll und herablassend dich aufzuspielen. Du willst ihr helfen, wie man einer Gefallenen hilft. Du hast keinen Grund, überheblich zu werden, weil du im Augenblick mal satt zu essen hast, indem du bei Liebezahl den ratgebenden Dorftrottel spielst. Am frühen Abend hat Johannas Fest begonnen. Menschen tanzen, Menschen sitzen, stehen, liegen herum, Menschen kommen und gehen. Manche scheinen mir fremd, als seien sie von der Straße hereingeweht. Für Johanna gehören gerade Fremde zu einem echten Fest. Alle scheinen fröhlich, wahrscheinlich sind sie auch fröhlich und kommen mir nur so traurig vor, weil ich selbst traurig bin. Ich glaube, fast das Einzige, was mich zutiefst traurig machen kann, ist ein Fest. Wie machen es die Leute nur, dass sie auf Kommando an einem vorherbestimmten Abend in wilde Heiterkeit verfallen können? Sie leben als Gefangene ihres Rausches, sie sind nicht mehr frei. Der verfluchte Alkohol lässt sich nicht kommandieren, er behält die Herrschaft und macht mit einem, was er will. Das Saufen ist ein Lotteriespiel. Niemals weiß man im Voraus, ob man lustig oder traurig, liebevoll oder bösartig, sanft oder wütend, klug oder blöde wird. Luise, meine Braut, tanzt. Ich kenne den Mann nicht. Komm, Luise, wir wollen noch eine Flasche Sekt zusammen trinken. Hier im Hof am Ende des Tisches können wir jetzt etwas allein sein und für uns sein. Luise folgt mir, ihr Gesicht ist traurig. Ob ich jemals den Mut aufbringen werde, ihr die Wahrheit zu sagen? Wir wollen mal trinken, sagt Luise plötzlich mit leicht bebender Stimme. Mal muss es ja sein, Ferdinand. Ich hab dich ja sehr gern, wirklich. Sonst hätte ich's dir schon längst gesagt. Aber wo du doch immer alles repariert hast und Mutter sagte auch immer, du wärst gut zu gebrauchen. Du weißt doch, vor der Währungsreform, da war das Geld nichts wert und kein Handwerker kam ins Haus, wenn man ihm nicht schrecklich viel bot. Und wir hatten selbst nichts zu essen und du hast immer noch was rangeschafft, aber das ist es nicht allein. Also du musst verstehen, Ferdinand, und du musst es mir nicht übel nehmen. Sieh mal, der Vater ist jetzt entnazifiziert, das weißt du ja. Und er verdient auch wieder richtig Geld und andere Männer verdienen auch richtig. Natürlich ist alles furchtbar teuer, aber wir können doch wieder Gemüse kaufen und die Schuhe zum Schuster bringen. Es war furchtbar nett von dir, dass du immer die Schuhe besohlt hast, aber ein wirklicher Schuster macht es doch besser. Mutter sagt auch, du hättest es ja schließlich nicht gelernt. Und der Vater sagt, er hätte nichts gegen dich, aber du wärst nun mal ein Mann für unnormale Zeiten. Und die Zeiten sind doch jetzt wieder viel normaler geworden, oder findest du nicht? Wir sind doch so lange ohne Hut gegangen, aber Mutter und ich lassen uns jetzt 3 Hüte machen. Man kann heutzutage nicht mehr ohne Hut gehen. Daran erkennt man doch, dass die Zeiten wieder normal geworden sind. Ich bin also kein Mann für normale Zeiten, Luise. Nein, Ferdinand, das bist du nicht. Sieh mal, wo doch jetzt wieder Hüte getragen werden und nicht mehr diese Kopftücher. Und du möchtest doch sonntags nie ein bisschen nett aussehen. Ich weiß auch kaum, was ich antworten soll, wenn mich jemand fragt, was für einen Beruf hat denn Ihr Verlobter? Ich sag dann immer, er ist Akademiker. Aber bist du eigentlich Akademiker, Ferdinand? Nein, ich bin kein Akademiker. Warum soll ich denn Akademiker sein? Du musst mich nicht für dumm halten. Ich weiß, dass ein Mensch nicht Akademiker sein braucht und dass Akademiker heutzutage oft gar nichts verdienen und andere Männer viel solider sind. Aber du bist auch kein Geschäftsmann und du bist auch kein Beamter. Du musst mich nicht für spießig halten. Ich verstehe auch Künstler. Das können sehr anständige Leute sein mit regelmäßigem Einkommen. Aber Künstler bist du ja auch nicht. Ich will ja nicht sagen, dass du unsolide bist, aber du bist eigentlich überhaupt nichts. Du hast bestimmt keinen schlechten Charakter, aber wir haben dich immer hoch geschätzt, weil du so vornehm und so zurückhaltend warst. Bitte, Ferdinand, nimm dir nicht das Leben und tu dir nichts an, weil ich deine Liebe nicht erwidern kann. Jetzt habe ich's dir ja gesagt, wo wir doch jetzt wieder normale Zeiten haben. Ich schwöre, Luise, mir ihretwegen nicht das Leben zu nehmen. Seit langem gequälten Jahren wünsche ich, Luise loszuwerden. Und nun muss ich erfahren, dass ich sie immer los war. Zum Wohl, Luise, die Flasche ist leer. Und Johannas Räume lichten sich, Gäste entschwinden wie Gespenster, vom Schimmer des Morgens getroffen. Ferdinand, sagt Johanna, es war doch ein schönes Fest, nicht wahr? Viel passiert ist ja nicht, aber sämtliche Gläser sind kaputt. Wer jetzt noch da ist und was will, muss aus der Flasche trinken. Johannas Gäste hinterließen ihr ein Chaos, eine harte Aufräumungsarbeit steht ihr bevor. Ihr Laden wird sie vor übermorgen nicht wieder eröffnen können. Mach ein Schild an die Tür, Johanna, wegen Renovierung geschlossen. Johanna öffnet mit hartem Griff die Ladentür, verträumt blickt sie ins Weite. Ferdinand, sieh einmal, wie der Himmel flammt. Die Sonne geht auf. In einer Stunde ist der Gerichtsvollzieher fällig. Der Morgen ist klar und heiter, die Ruinen blühen. Ich glaube nicht, dass es jemals, seit die Welt besteht, einen Menschen gegeben hat, der sich immer allein helfen konnte. Und ich glaube auch nicht, dass es jemals einen Menschen gegeben hat, dem nie in seinem Leben von einem anderen geholfen wurde. Nur schade, dass fast immer zu spät oder nur halb oder falsch geholfen wird. Der Magnus Kniller, der hat seine eigene Meinung. Der Herr Kniller kommt ein halbes Jahr nach Kriegsende zu mir, um ein Ofenrohr zu verlängern. Ich denke immer sehr viel nach, sagt er. Aber sonst habe ich keinen Tätigkeitsdrang. Es ist nur wegen des Rauchens. Wenn ich genug zu rauchen hätte, würde ich gar nicht mehr arbeiten. Ich gebe Herrn Kniller ein paar Zigaretten. Er setzt sich auf einen Schemel und raucht und erzählt. Sein Mitteilsamsbedürfnis ist groß, sein Sprachschatz reichhaltig. Ein paar Häuser von mir entfernt haust er in einem lichtlosen Keller. Er sieht aus wie ein Mann zwischen 50 und 70. Sein genaueres Alter ist nicht festzustellen, wahrscheinlich, weil er so schmutzig ist. Ich denk nach, sagt der Herr Kniller, und daraufhin hab ich dann meine eigene Meinung. Die meisten wissen ja noch gar nichts. Ich könnte viel drüber im Rundfunk sprechen. Mein Bruder, der heißt Alonso, aber es ist nichts los mit ihm. Er muss jetzt entnazifiziert werden. Emma hat damals einen Druck auf ihn ausgeübt. Emma, das ist seine Frau und ich bin überhaupt gegen Frauen. Herrn Knillers Rede ist stets sprunghaft und fantasievoll. Er zündet sich eine Zigarette an. Der Hitler, der war ein ungemütlicher Mensch. Also rauchen soll ja nicht gesund sein, aber nicht rauchen ist nicht zu trauen. Ungemütliche Menschen tun immer so, als wären sie was Besonderes und brächten nun einen anderen ein Opfer. Wenn der Hitler geraucht hätte, dann wär's dem Volke besser gegangen. Wenn der Hitler geraucht hätte, da hätten die Deutschen noch eine Chance gehabt. Der Mann hätte eine Nikotinvergiftung kriegen können oder wäre gemütlicher gewesen und gar nicht Führer. Ein ungemütlicher Mensch, der Hitler, sag ich ihm. Also, als der noch gar nicht dran war, da war der mir schon verdächtig. Alonso ist ihm später zum Opfer gefallen. Also, seine Frau hat es so gewollt. Die hat's in sich, sag ich ihm. Kennen Sie meine Schwägerin Emma? Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Mann. Und dann erscheint vor Ihnen ein hoher Geist mit Emma an der Hand und sagt, die musst du nehmen oder ewig allein bleiben. Ja, und dann werfen Sie einen Blick auf Emma und brauchen gar nicht erst weiter mit der erotischen Veranlagung als Mann zu ringen, sondern rufen sofort aus, dann lieber nicht, du hoher Geist, dann bleib ich lieber alleine. Ja, so ist Emma. Aber ihr Bruder hat Emma doch genommen. Alonso, ich sag Ihnen ja, mit dem ist nichts los. Zufällig war Emma die Erste und die hat ihn dann in die falsche Politik gequetscht. Und jetzt sitzt er da mit der Kollektivschuld und versteht's nicht. Der ist nämlich gar nicht intelligent, mein Bruder Alonso. Bereits vor 33 hätte er die Frau im Namen der Demokratie und Humanität rausschmeißen sollen, wo sie ihn doch Tag und Nacht betrogen hat, ununterbrochen. Ich denke, sie ist zu hässlich. Hässlich ist gar kein Ausdruck. Im Geiste hat sie ihn betrogen, ununterbrochen. Und das ist viel schlimmer, als wenn sie es mal in Wirklichkeit getan hätte. Aber der Hitler, der hätte die ja gar nicht genommen. Nicht, weil sie so scheußlich ist, sondern aus Aberglauben, weil sie Kniller hieß. Haben Sie mal über den Hitler nachgedacht und ist Ihnen nichts aufgefallen? Der hatte ein Farbsystem. Zuerst mal war er aus Braunau, ja, und damit fing's dann an. Und dann wollte er braune Uniformen und braune Bataillone und überhaupt wollte der alles braun haben und da hat er dann halt die Eva Braun, weil sie in das System passte. Ja, also das war vor 33 und da ging die Emma zu so einer Versammlung, wo der Mann dann da sprach. Und dann nahm sie irgendein Kind auf den Arm, irgendein Fremdes, und trat ihm entgegen. Ja, und dann streichelte Hitler das Kind über den Kopf und das ging der so durch und durch, hat sie selbst erzählt. Und sie schwärmte vom Führer und kaufte Bilder von ihm und baute ihm Altärchen und lebte nur noch für ihn. Emma verbot meinem Bruder das Rauchen und drängte ihn in die Partei und Mein Kampf musste er lesen und kaufen und Hitlers Bild übers Sofa hängen. Ja, und das wurde auch immer schlimmer mit der Emma. Sie bekam einen ganz starren Blick und wollte für den Führer sterben. Bis zuletzt kroch Emma in den Luftschutzkellern rum, betete zum Führer und hatte sinnliche Träume von V-Waffen. Und eines Tages war es dann eben vorbei. Nein, nicht mit Emma, mit der nicht, mit Krieg und Führer. Tja, der war ja dann nun verbrannt, der Führer. Konnte ja kein gutes Ende nehmen mit dem Mann, hab ich ja immer gesagt. Der hatte sich ja von Anfang an auf eine tragische Rolle festgelegt. Weil ich Ihnen schon sagte, Nichtraucher, ungemütlicher Mann. Na, auf jeden Fall mache ich mich dann nach dem Kriege zu meinem Bruder auf, mal sehen, was der so tut. Und wo er doch jetzt endlich Witwer war, hätten wir ja ein bisschen feiern können. Es war ja anzunehmen, dass Emma gestorben war, da sie dem Führer ja in den Tod gefolgt ist. Und als ich hinkam, stand Emma da. Was hat sie von Hitler gesagt? Überhaupt nichts. Ich dachte, sie weiß noch nichts und wollte es ihr schonend beibringen. Man hört so allgemein, dass der Krieg verloren ist. Der Führer ist tot, ruf ich. So ein Bart, sagt Emma, weiß ich doch schon seit 8 Tagen. Verbrannt ist er, glaub ich, war ja das Beste für ihn. Aufs Klosett kannst du nicht gehen, sagt Emma. Das ist verstopft. Da hab ich nämlich Alonso die Bilder vom Führer reinwerfen lassen. Und was macht Emma jetzt? Tja, was soll Emma machen? Alonso, Vorwürfe, dass er in die Partei gegangen ist. Sie war nämlich nicht drin. Sie stand dem Führer so nah, dass sie das gar nicht nötig hatte. Ja, wenn man alles so bedenkt, kann man eigentlich gar keinen Ehrgeiz mehr haben. Vielen Dank.